eine vom Anfang und eine vom Ende, aus den Kapiteln 46 und 48 aus dem Buch Jesaja, aus der Schlachterübersetzung. Bel krümmt sich, Nebo ist zusammengebrochen. Ihre Bilder sind den Tieren und dem Vieh aufgeladen. Eure Prozessionsbilder sind ihnen zu schwerer Last geworden. Eine Bürde für das erschöpfte Vieh. Sie sind miteinander zusammengebrochen und niedergesunken und konnten die Last nicht retten. Sie selbst mussten in die Gefangenschaft gehen. Hört auf mich, o du Haus Jakob und der ganze Überrest vom Haus Israel, ihr, die ihr vom Mutterleib an mir aufgeladen, von der Geburt an von mir getragen worden seid. Bis in euer Greisenalter bin ich derselbe und bis zu eurem Ergrauen will ich euch tragen. Ich habe es getan und ich will auch fernerhin euch heben, tragen und erretten. Wem wollt ihr mich nachbilden und vergleichen und wem mich ähnlich machen, dass wir uns gleichen sollten? Da schütteln sie Gold aus dem Beutel und wiegen Silber mit der Waage ab. Sie bezahlten einen Goldschmied, damit er ihnen daraus einen Gott macht, vor dem sie niederfallen, ja, den sie anbeten. Sie nehmen auf die Schulter, tragen ihn und stellen ihn an einen Ort. Da steht er und rührt sich nicht von der Stelle. Ja, man schreit zu ihm, aber er antwortet nicht. Er rettet niemand aus seiner Not. Bedenkt das und erweist euch als Männer und nehmt es euch zu Herzen, ihr Übertreter. Gedenkt an das Frühere, von der Urzeit her, dass ich Gott bin und keiner sonst. Ein Gott, dem keiner zu vergleichen ist. Ich verkünde von Anfang an das Ende und von der Vorzeit her, was noch nicht geschehen ist. Ich sage, mein Ratschluss soll zustande kommen und alles, was mir gefällt, werde ich vollbringen. Ich berufe von Osten her einen Adler und aus fernen Ländern den Mann meines Ratschlusses. Ja, ich habe es gesagt, ich führe es auch herbei, ich habe es geplant und ich vollbringe es auch. Hört mir zu, die ihr ein stolzes Herz habt und fern von der Gerechtigkeit seid. Ich habe meine Gerechtigkeit nahe gebracht. Sie ist nicht fern und meine Rettung lässt nicht auf sich warten. Ich will in Zion Rettung geben und für Israel meine Herrlichkeit. Jetzt ab Kapitel 47. Steige herab und setze dich in den Staub, o Jungfrau Tochter Babel. Setze dich auf die Erde ohne Thron, du Tochter der Chaldäer. Denn man wird dich nicht mehr die Verwöhnte und Verzärtelte nennen. Nimm die Mühle hervor und mahle Mehl. Nimm deine Schleier ab und hebe die Schleppe auf. Entblöße die Schenkel, wate durch die Flüsse. Deine Blöße soll enthüllt und deine Schande gesehen werden. Ich will Rache nehmen und keinen Menschen schonen. Unser Erlöser, sein Name ist Herr der Herrscher, der Heilige Israels. Jetzt Kapitel 48, das Ende. Zieht aus von Babel, flieht von den Chaldäern mit Jubelschall. Verkündigt dies, lasst es hören, verbreitet es bis an das Ende der Erde und sagt, der Herr hat seinen Knecht Jakob erlöst. Sie litten keinen Durst, als er sie durch die Wüste führte. Wasser ließ er ihnen aus dem Felsen rinnen. Er spaltete den Fels, da floss Wasser heraus. Keinen Frieden, spricht der Herr, gibt es für die Gottlosen.
Der Text, den wir uns heute anschauen wollen, Jesaja Kapitel 46 bis 48, den wir schon gehört haben zum Teil, der ist eigentlich so wie Schwarzbrot. Schwer zu kauen, aber sehr nahrhaft. Drei lange Kapitel, zum Teil schwierig, das ist wirklich ein bisschen schwer zu kauen, aber der Text ist geistlich nahrhaft für uns. Genauso wie jedes einzelne Wort von Gottes Wort Nahrung für uns ist. Und ich möchte nur kurz erklären, warum dieser Text Nahrung ist für dich, aber die vielleicht jetzt ganz andere Sachen beschäftigen. Vielleicht hast du Sorgen. Vielleicht sorgen dir die steigenden Fallzahlen oder deine Gesundheit. Oder es sind Leute, die dir nahe stehen, die krank sind. Vielleicht fragst du dich, wie es mit dem Studium weitergeht, wie es mit deiner Arbeit weitergeht. Und das sind alles echte Probleme. Und das ist verständlich, wenn das Sorgen macht. All diese Dinge, auf die reagieren wir ja irgendwie. Und unsere Reaktion, die entspringt eigentlich einer Frage, die uns dieser Text heute erstellen möchte. Und die Frage ist, auf wen verlässt du dich? Wem vertraust du? Und der Text ist Nahrung für dich und für mich, weil er die beste Antwort auf diese Frage gibt. Die beste Antwort auf die Frage, wem vertraust du? Im Text geht es um einen vertrauenswürdigen Gott, der alles unter Kontrolle hat, was dich jetzt gerade in dem Moment beschäftigt. Und ich denke, wenn wir diesen Gott besser verstehen in dem Text, dann werden wir einen besseren, einen klareren Blick haben auf die Dinge in unserem Alltag. Die Probleme werden bestimmt nicht sofort verschwinden, aber Gott hat viel mit diesen Dingen im Alltag zu tun. Und der Text wird uns helfen, das zu verstehen. Also die Frage, wem vertraust du? Das Buch Jesaja in diesen drei Kapiteln, 46 bis 48, gibt uns zwei mögliche Antworten. Nämlich entweder vertraust du auf die Alternativen zu Gott, die es gibt, oder dem alternativlosen Gott. Und hoffentlich gehen wir nach dieser Predigt und nach dem Gottesdienst nach Hause und vertrauen dem alternativlosen Gott mehr, als wir es jetzt tun. Und ich hoffe, wir sehen in dieser Predigt, warum er alternativlos ist und vertrauenswürdig ist. Und dafür möchte ich zu Beginn nur kurz beten. Betet gerne mit. Ja, Vater, du bist unser alternativloser Gott. Wir können dir vertrauen. Und du hältst alle unsere Probleme, alles, was uns beschäftigt, in deiner Hand. Herr, hilf uns in dem Text zu sehen, warum und wie wir dir mehr vertrauen können. Amen. Bevor wir reinstarten in diesen Text, möchte ich nur einen ganz kurzen geschichtlichen Überblick geben über die Kapitel in Jesaja. Jesaja hat ca. 740 bis 700 vor Christus gewirkt. Er war Prophet, das heißt, Gott hat ihn Dinge wissen lassen, die Menschen sonst nicht wissen. Und es waren Dinge aus der Zukunft. Und in den Kapiteln 1 bis 39 von Jesaja kündigt er unter anderem das Exil an, die babylonische Gefangenschaft. Zwischen 39 und 40, zwischen den Kapiteln, kann man sich das Exil denken. Und die Kapitel 40 bis 55, wo wir uns jetzt befinden, sind an die Menschen im Exil gerichtet. Also da wird die Rückkehr aus dem Exil angekündigt. Schon 150 Jahre bevor das passiert, schreibt Jesaja von diesen Dingen. Diese Rettung aus dem Exil, die ist ja wirklich gekommen, das haben wir in der letzten Predigt schon gehört. Unter Kyros, das persische Reich, hat unter Kyros dann das babylonische Reich besiegt und die Israeliten haben dann zurück in die Heimat dürfen. Die Situation von diesen Lesern damals, vom Jesaja-Brief, von diesen Kapiteln, ist also, sie befinden sich im Exil, Babylon ist die unbestrittene Weltmacht, aber das Ganze steht kurz davor, sie zu ändern. Und Gott benutzt Jesaja, um davon zu schreiben, damit die Israeliten dann Gott vertrauen, wenn das Ganze eintrifft. Starten wir mit diesem kurzen geschichtlichen Kontext rein in den Text und schauen wir uns im ersten Teil die Alternativen zu Gott an. Welche Alternativen gibt es und was haben die drauf, was können die bieten? Für die Juden war es ja recht eine große Versuchung, andere Götter anzubeten. Ihr Gott hat ja scheinbar versagt. Sie sind in Gefangenschaft. Und die Götter der Babylonier stehen herrlich glänzend an jeder Straßenecke. Und in den Kapiteln 40 bis 45, also vor diesen Kapiteln, kommt die Frage immer wieder schon auf, wer ist denn jetzt wirklich Gott? Wer ist stark und mächtig? Sind es die Götter der Babylonier oder ist es der Gott Israels? Und jetzt in Kapitel 46 gipfelt das Ganze und wir sehen, dass das Reich Babylon fällt. Und damit ist klar, die Götzen von Babylon, die haben es anscheinend nicht retten können. Damit ist der Fall klar. Sie sind auf jeden Fall einmal keine echten Götter. Schauen wir uns die Verse 1 bis 2 an, in Kapitel 46, das wir schon gehört haben. Da geht es um Bel und Nebo, die Hauptgottheiten von Babylon. Bel wird Marduk genannt. Vielleicht kennen wir die Namen von Belsazar und Nebukadnezar. Also die Götter werden, die gehen in die Gefangenschaft. Und das Bild, das gemalt wird, ist das Bild von einem elenden Zug von Gefangenen, die ihre Götzen in die Gefangenschaft tragen. Diese Symbole der Stärke von Babylon, die werden getragen auf irgendeinen Ochsenkarren in die Gefangenschaft. Früher sind diese Götter, Götzen, in Festprozessionen dahingetragen worden und alle haben denen zugejubelt und jetzt werden sie in die Gefangenschaft getragen. Und das ist irgendwie ein lustiges Bild, weil Götter, die getragen werden müssen, wie sollen die dich tragen? Götter, die getragen werden müssen, wie sollen sie dich retten? Und Jesaja als Beobachter schreibt über diese Szene und er spottet über sie, weil es wirklich lächerlich ist. Dann, wenn wir weiterschauen in den Versen 6 und 7, wird uns eine kurze Geschichte erzählt, wie so ein Götze gemacht wird. Da steht, sie schütteln irgendwie Gold aus so einem Beutel raus und wiegen das Silber auf der Waage ab. Und dann gehen sie zu einem Goldschmied, zu einem Künstler und bezahlen ihn, damit er ihnen so einen Gott baut. Den nehmen sie dann wieder auf die Schulter, tragen ihn nach Hause und stellen ihn auf seinen Platz hin. Und dann ist uns wahrscheinlich allen klar, was dieser Gott an seinem Platz da jetzt tut. Vers 7 lesen wir da. Da steht er und rührt sich nicht von der Stelle. Man schreit zu ihm, aber er antwortet nicht. Er rettet niemand aus seiner Not. Und das ist uns völlig klar, oder? Ein Gott, der gemacht werden muss, der kann nichts machen. Also schauen wir uns zusammenfassend diese Alternativen, diese Götzen an. Die werden getragen, sie werden gemacht und sie können nicht retten. Das ist lächerlich. Die sind völlig unfähig. Und damit überhaupt keine Alternative. Also die erste Antwort auf die Frage, warum Gott alternativlos ist, ist, weil die Alternativen unbrauchbar sind. Sie sind unfähige Götzen. Jede Alternative zu Gott ist unbrauchbar. Was machen wir mit diesem Text? Wahrscheinlich hast du keine Holzfigur zu Hause stehen, mit Gold überzogen, vor der du dich niederwirfst. Aber Jesaja schreibt so viel über Götzen in diesen Kapiteln, dass es uns, denke ich, anregen darf, darüber nachzudenken, ob wir Götzen haben. Wir dürfen da nicht weitergehen, ohne genau darüber zu reflektieren. Ich denke, dass Götzen Grundbestandteil sind von unserem täglichen Leben. Sie sind überall. Ich denke, wir sind manchmal schon so sehr daran gewöhnt, dass wir sie gar nicht mehr sehen. Aber was sind Götzen überhaupt? Da steht von Holzfiguren mit Gold überzogen und das haben wir wahrscheinlich eben nicht daheim. Aber was sich hinter Götzen verbirgt, ist letztlich eine Prioritätenfrage. Es ist die Frage, was ist deine höchste Priorität? Ist es Gott? Oder sind es Alternativen zu Gott? Ein Götze ist was, was nicht Gott ist, aber auf die Stelle von Gott gestellt wird. Und da könnte man jetzt ganz schnell sagen, bei uns steht Gott an der obersten Stelle, ganz klar. Aber hinterfragen wir uns da. Es geht da nicht um unsere theoretische Entscheidung, was unsere wichtigste Priorität ist, sondern es geht um die praktische Priorität. Vielleicht helfen uns ein paar diagnostische, lästige Fragen. das herauszufinden. Wofür gibst du gern Geld aus? Wofür nimmst du dir viel Zeit? Wo findest du Freude? Oder wenn du 5 Minuten an der Bushaltestelle stehst und wartest, wohin schweifen deine Gedanken? Welcher Suchbegriff in deinem Browserverlauf kommt am häufigsten vor? Da könnten wir jetzt nur viele solche Fragen stellen. Vielleicht helfen sie uns, praktisch zu sehen, wo unsere Prioritäten liegen, was uns wirklich wichtig ist. Und das können alles wirklich gute Dinge sein. Aber egal, was es ist, wenn wir davon was erwarten, was letztlich nur Gott geben kann, dann ist es ein Götze. Was könnte es sein zum Beispiel? Ein Beispiel könnte Sport sein. Von Sport kann man sich zum Beispiel Identität erwarten. Es fühlt sich einfach gut an, wenn man wieder einen halben Grad schwerer klettern kann. Aber letztlich kann nur Gott wirklich Identität geben. Und wenn man einen Unfall hat zum Beispiel, wird es sichtbar. Sport ist ein Götze. Kann ein Götze sein, wenn er an der falschen Stelle steht. Geld kann zum Beispiel ein Götze sein. Und damit letztlich Sicherheit. Von Geld erwartet man sich ja Sicherheit. Und es kann aber ganz schnell zu einer Situation kommen, zu einer Krise kommen, wo Geld nicht dich in Sicherheit bringt, sondern du dein Geld in Sicherheit bringen musst. Letztlich gibt nur Gott Sicherheit. Und es kann auch zum Beispiel Gesundheit ein Götze sein. Wir können unser Leben, unsere Gesundheit zu sehr lieben. Und letztlich wird Gesundheit dich auch nicht retten, sondern du musst der Gesundheit retten. Und verstehe mich nicht falsch, ich finde Gesundheit wichtig. Und es ist gut, dass wir das als Gesellschaft und als Einzelne dem einen hohen Wert geben. Aber hinterfragen wir uns, kann es sein, dass Gesundheit unser Gott geworden ist? Dass es uns zu wichtig ist, Hauptsache gesund zu sein? Wie groß ist unsere Leidenschaft und Sorge, Infektionszahlen zu beobachten oder sie zu sorgen, wann Menschen sterben? Und wie groß ist die Leidenschaft, wann Menschen ewig verloren gehen? Das sind viele wirklich lästige Fragen und ich hoffe, es ist dir mittlerweile ein bisschen peinlich, darüber nachzudenken, weil Götzen auch wirklich peinlich sind. Und wenn du ein paar von diesen Götzen jetzt vielleicht entdeckt hast, dann ist es gut, wenn es uns wirklich lächerlich vorkommt. Wenn wir sehen, es macht keinen Sinn, diese Dinge über Gott zu stellen. Und ganz egal, was deine Götzen sind, du wirst sie tragen müssen. Du musst sie selber machen und sie können dich nicht retten. Sie werden nur enttäuschen. Und deswegen möchte ich ermutigen, anstatt diese Götzen zu tragen, leg sie ab. Anstatt sie zu tragen, leg sie ab. Sie werden nie das geben, was sie zu versprechen scheinen. Gott ist alternativlos, weil die Alternativen alle versagen. Aber bleiben wir dabei nicht stehen. Es bleibt der alternativlose Gott. Das ist eine gute Alternative. Oder gute Alternativlosigkeit eigentlich. Schauen wir die Verse 3 bis 4 an in Kapitel 46. Da spricht Gott, er selbst, der Gott Israels, er wird nicht getragen, er ist ein Gott, der trägt. In der Vergangenheit und in der Zukunft. Von Geburt an bis ins Greisenalter, bis sie graue Haare haben. Und bezogen auf Israel von der Entstehung von diesem Volk bis jetzt und bis in die Zukunft. Dann die Verse 9 bis 10, lesen wir weiter. Da spricht wieder Gott und er sagt, gedenkt an das Frühere von der Urzeit her, dass ich Gott bin und keiner sonst. Ein Gott, dem keiner zu vergleichen ist. Ich verkündige von Anfang bis Ende und von der Vorzeit her, was noch nicht geschehen ist. Ich sage, mein Ratschluss soll zustande kommen und alles, was mir gefällt, werde ich vollbringen. Das Ergebnis von dem Vergleich, wenn man Götzen und Gott vergleicht, ist, keiner ist Gott zu vergleichen, weil Gott die Zukunft kennt. Und warum kennt Gott die Zukunft? Vers 10, weil er sie selbst plant und bewirkt. Und warum macht er das? Einfach, weil er Gott ist. Anhand von dem, dass er das tut, soll Israel und sollen wir sehen, dass er Gott ist. Nur er Gott ist. Das ist die zweite Antwort auf die Frage, warum Gott alternativlos ist. Einfach, weil er fähig ist. Und welche Dinge tut jetzt dieser fähige Gott, die uns zeigen, dass er Gott ist? Das müssen jetzt Dinge sein, die nur Gott tun kann. Und da gäbe es jetzt viele, aber ich möchte zwei rausgreifen, die wir in dem Text sehen. Gott richtet und Gott rettet. Schauen wir uns Gott als Richter an. Das sehen wir vor allem in Kapitel 47. In dem Kapitel wird das Gericht über Babylon angekündigt. Und ich werde nicht das ganze Kapitel lesen, da reicht die Zeit nicht. Aber es ist auf jeden Fall ein Kapitel, das schwer für uns zu verdauen ist. Wir sehen Gott als strafenden Richter. Und das ist hart für uns zu lesen. Aber letztlich zeigt es uns, wie ernst es Gott ist, dass er alternativlos ist. Er allein ist Gott. Er allein verdient Anbetung. Es gibt keine Alternative zu ihm. Und darum ist es gerecht, wenn Gott die straft, die Alternativen sein wollen oder die Alternativen anbeten. Vielleicht ein Beispiel dazu. Stell dir einen König vor, der in seinen Thronsaal reinkommt. Und dann sitzt auf seinem Thron wer anders, der nicht König ist. Jetzt wird dieser König nicht hergehen und sagen, Entschuldigung, ich bin eigentlich König, ich würde jetzt mir voll gern da wieder hinsitzen. Das wird der König nicht machen, der wird strafen. Der darf sich keiner auf seinen Thron sitzen. Er wird diesen falschen König strafen. Und er wird die strafen, die dem falschen König zugejubelt haben. Und es wäre völlig gerecht vor dem König, das zu tun. Und Gott ist König. Und er ist gerecht, wenn er Götzendiener straft. Und das macht er da jetzt. Ja, Gott richtet über die Götzendienerin Babylon. Dieses große Weltreich bringt er zu Fall. Und das wird uns in dem Kapitel 47 sehr bildhaft beschrieben. Wir haben es vorhin schon gelesen gehört. Gott spricht dazu der Frau Babylon, Vers 1, steig herab, setz dich in den Staub ohne Thron. Schmeiß sie runter vor dem Thron, den sie fälschlicherweise bestiegen hat, weil es da nur einer sitzt. Und diese reiche, feine Frau Babylon, wie sie personifiziert wird, die wird gestürzt. Die wird zum Flüchtling. Sie nimmt die Mühle, malt Mehl wie eine Sklavin. Sie wartet durch Flüsse. Und in Vers 3 lesen wir, dass es Gott ist, der sie richtet. Ich will Rache nehmen und keinen Menschen schonen. Und wie reagiert diese Frau Babylon jetzt auf das Gericht? In dem ganzen Kapitel sehen wir immer wieder, welchen Alternativen zu Gott sie vertraut. Da lesen wir, sie vertraut auf ihre Weisheit, auf ihr Wissen, auf die Sterndeuter, die ihr die Zukunft vorhersagen sollen, auf Zauberer und Berater. Aber am Schluss vor dem Kapitel sehen wir, wozu das führt. Vers 15. Jeder von ihnen irrt auf seinem eigenen Weg davon und keiner hilft dir. Alle, auf die sie vertraut hat, sind auf einmal weg. Keiner hilft dir, weil es alles unfähige Götzen waren. Es waren wertlose Alternativen zu Gott. Wir sehen in dem Kapitel wieder, Gott ist alternativlos. Er allein verdient Anbetung. Und darum straft der Götzendiener. Das Kapitel warnt uns vor Götzendienst. Götzen sind lächerlich, ja, aber Götzendienst ist absolut nicht zum Lachen. Nicht zum Spaßen. Man richtet sich damit gegen Gott. Und Götzendienst ist nicht nur irgendeine Sünde, sondern letztlich ist jede Sünde irgendeine Form von Götzendienst, die sie gegen Gott richtet. Und niemand wird Gott ausweichen können. Und wer ihn nicht anerkennt als alternativlosen Gott, dem wird er begegnen, so wie da Babylon als strafender Richter. Lasst uns das eine Warnung sein vor Götzendienst. Lass es dir eine Warnung sein. Götzendienst hat Konsequenzen. Gott richtet. Und schauen wir weiter, Gott macht nur etwas, Gott rettet. Dieser Fall von Babylon ist gleichzeitig Rettung für Israel. Von Gottes Rettung lesen wir vor allem in Kapitel 48. Schauen wir sie das gemeinsam an. Da lesen wir am Anfang viel über Gottes Rettung in der Vergangenheit, wie er gerettet hat, Verse 1 bis 8. Und am Schluss die Verse 13 bis 22, wie Gott in der Zukunft retten wird. Und in den Versen in der Mitte, 9 bis 12, sehen wir, warum Gott das tut, warum Gott rettet. Gottes Rettung in der Vergangenheit. Schauen wir uns die Verse 4 bis 5 an in Kapitel 48. Da spricht Gott zu Israel und er sagt einer: Ich habe euch früher schon gerettet und ihr habt es trotzdem nicht vertraut. Ihr habt weiter Götzen angebetet. Verse 4 und 5. Weil ich wusste, dass du hart bist und dein Nacken eine eiserne Sehne und deine Stirn ehern ist, so habe ich es dir damals angekündigt. Ehe es geschah, habe ich es dich hören lassen, damit du nicht sagen könntest: Mein Götze hat es gemacht und mein geschnitztes oder gegossenes Bild hat es befohlen. Und Vers 8. Du hast es weder gehört noch gewusst, noch war jemals dein Ohr geöffnet. Denn ich wusste, dass du völlig treulos bist und von Mutterleib an ein Übertreter genannt worden bist. Gott hat in der Vergangenheit gerettet. Und Gott rettet in der Zukunft. Schauen wir in Vers 20. Gott rettet aus dem Exil, das kündigt er an. Vers 20. Zieht aus von Babel, flieht von den Chaldäern mit Jubelschall. Verkündigt dies, lasst es hören. Verbreitet es bis an das Ende der Erde und sagt: Der Herr hat seinen Knecht Jakob erlöst. Gott rettet in der Vergangenheit, er rettet in der Zukunft. Und das, obwohl Israel ihm weiter nicht vertraut, obwohl sie Götzendiener sind, obwohl sie genau wie Babylon eigentlich Götzen anbeten. Und die Frage ist, warum tut Gott das? Warum tut sie Gott dieses Volk an? Dieses rebellische Volk, götzendienerische Volk, das ihm so oft keine Ehre gibt. Israel hat vor dem Exil, während dem Exil und nach dem Exil Götzen angebetet. Gott hat gewusst, dass Israel hartherzig ist. Aber die herrliche Antwort auf die Frage, warum Gott rettet, findet man in Versen 9 bis 12. Lesen wir das gemeinsam. Wir sehen da, dass Gott Israel um seinetwillen erhält. Um seiner Ehre willen rettet er sie. 9 bis 12. Gott spricht da: Um meines Namens willen bin ich langmütig und um meiner Ehre willen halte ich mich zurück. Dir zugute, um dich nicht auszurotten. Siehe, ich habe dich geläutert, aber nicht im Silberschmelzofen. Im Schmelzofen des Elends habe ich dich geprüft. Um meinetwillen will ich es vollbringen. Denn wie würde ich sonst gelästert? Und ich will meine Ehre keinem anderen geben. Höre auf mich, Jakob, und du, Israel, mein Berufener. Ich bin es. Ich bin der Erste und ich bin auch der Letzte. Das ist die herrliche Antwort auf die Frage, warum Gott rettet und warum er Götzendiener rettet. Rebellen rettet. Er rettet um seinetwillen. Er rettet einfach, weil er Gott ist. Einfach, weil er retten möchte. Und um Israel zu verwerfen, müsste er aufhören, Gott zu sein. Wie herrlich ist das? Und wenn er dein Gott ist, wenn du zu ihm gehörst, dann wird er dich nicht verwerfen. Er wird dich nicht aufgeben, weil dann müsste er aufhören, Gott zu sein. Gott macht kein Experiment mit dir, das er fallen lässt, wenn du versagst. Du hast ja eh schon versagt. Insofern hätte es längst fallen gelassen, wenn er das tun würde. Aber Gott nimmt Versager an. Die Garantie für seine Rettung, wenn Gott der Retter ist, die ist er selbst. Die Garantie ist, dass er rettet, weil er Gott ist. Wie herrlich ist das? Gott rettet, weil er Gott ist. Und wie macht er das? Wie rettet Gott Rebellen? Schauen wir sie gemeinsam das Ende von diesem Kapitel 48 an. Vers 20 und 21. In Vers 21 gibt es eine Anspielung auf den ersten Exodus, auf den Auszug aus Ägypten. Da lesen wir, sie litten keinen Durst. Vers 21. Sie litten keinen Durst, als er sie durch die Wüsten führte. Wasser ließ er ihnen aus dem Felsen rinnen. Er spaltete den Fels, da floss Wasser heraus. Da erinnert uns Gott daran, dass Gott einen Retter geschenkt hat, Mose, der das Volk Israel aus Ägypten befreit. Gott rettet durch einen Retter. Und Vers 20, da lesen wir von der Rettung aus dem Exil. Und Gott macht wieder was ganz Ähnliches. Er rettet durch einen Retter. Er rettet durch Kyros. Das haben wir in der letzten Predigt schon gehört. Gott verwendet einen Heiden, er verwendet Kyros, um Israel zu befreien. Und das ist überraschend, dass Gott das macht. So wie ein zweiter Exodus, die Rettung aus dem Exil. Und damit ist das äußerliche Problem ja beseitigt. Israel kommt frei aus dem Exil. Aber das innerliche Problem der Rebellion, das bleibt ja. Israel bleibt ja rebellisch, auch nach dem Exil. Und wie rettet Gott völlig Treulose, Vers 8, wie rettet ihr völlig Treulose endgültig? Und es gibt einen dritten Exodus. Das steht so jetzt nicht in der Bibel, das ist mit Wort Exodus. Aber wir sehen, wie Gott die Geschichte verwendet, um hinzuweisen auf diesen großen Exodus, auf diese große Rettung. Und diese dritte, diese große Rettung, die passiert durch Gott selbst. Gott rettet wieder durch einen Retter, aber dieser Retter ist er selbst. Gott selbst wird Mensch. Er selbst wird der Stellvertreter für Israel. Er nimmt die Strafe für die Rebellen auf sich und er rechnet den Rebellen seine Gerechtigkeit an. Wir werden in den nächsten Kapiteln, in 49 und den folgenden, viel über den Gottesknecht hören. Und dieser Gottesknecht ist Gott selbst. Er schenkt Israel seine Gerechtigkeit, damit sie vor Gott bestehen können. So rettet Gott Israel. Und auch wir haben dieses Grundproblem, das die Israeliten gehabt haben. Auch wir sind Rebellen, Sünder und oft Götzendiener. Und irgendwann werden auch viele von unseren Problemen gelöst sein. Irgendwann wird keiner mehr von Corona reden. Und irgendwann werden viele von den Problemen, was dich jetzt beschäftigen, in dem Moment weg sein, gelöst sein. Aber ein Problem, das wird bleiben. Die Sünde in deinem Herzen, in meinem Herzen. Und Gott, als gerechter Gott und Richter, muss uns schuldig sprechen dafür. Aber wie herrlich, dass dieser Gott, der Richter ist, auch Retter ist. 700 Jahre nach Jesaja ist dieser Gottesknecht auf die Welt gekommen. Er hat Jesus geheißen und er ist am Kreuz gestorben, um die Schuld, die Strafe von Rebellen zu zahlen. Jeder, der an ihn glaubt, wird nicht verloren gehen, sondern ewiges Leben haben. Weil Gott ein Gott ist, der rettet. Diese Jesaja-Kapitel, wenn wir zusammenfassen, sagen uns, was die Alternativen von Gott zu bieten haben. Nämlich nichts. Und sie zeigen uns diesen alternativlosen, herrlichen Gott, dem wir vertrauen dürfen und sollen. Und ich möchte dich einladen, vertrau diesem alternativlosen, herrlichen Gott. Vertrau ihm aus vielen Gründen. Vertrau ihm, weil alle Alternativen wertlos sind und enttäuschen. Vertrau ihm, weil er fähig ist, alles zu tun. Er ist fähig, Weltreiche zu Fall zu bringen. Er ist fähig, Völker zu retten. Und er ist fähig, das Problem, was dich jetzt gerade beschäftigt, zu lösen. Und er ist fähig, deine Schritte zu lenken. Vertrau ihm, weil er ein gerechter Richter ist. Er wird Gerechtigkeit schaffen und das ist gut, weil wir uns alle nach Gerechtigkeit sehnen. Und es darf auch eine Warnung für uns sein, wirklich keine Alternativen zu Gott zu suchen, weil er darüber richten wird. Und vertrau ihm, vertrau Gott, weil er ein herrlicher Retter ist. Und wir brauchen Rettung, weil wir alle Rebellen sind, Sünder und weil wir Götzen haben. Er rettet uns nicht, weil wir uns für seine Rettung qualifiziert haben, sondern weil er Gott ist, weil er retten will. Das ist unsere Hoffnung. Ich lade dich ein, vertrau ihm, vertrau diesem herrlichen Gott. Ich hoffe, dass du in der kommenden Woche Gott größer sehen darfst und dass du über manche Götzen, die du findest, trauern darfst und sie ablegen darfst. Und wenn du noch keine gefunden hast, dann nimm dir Zeit, darüber zu reflektieren, dir lästige Fragen zu stellen und bet zu Gott, dass er dir Götzen aufzeigt und bet, dass er dir Vertrauen zu ihm schenkt. Das kann nur er schenken letztlich. Vertrau ihm. Ich möchte zum Abschluss nur beten, dass wir genau das tun. Betet mit. Vater im Himmel, du bist unser herrlicher, alternativloser Gott. Wir wollen keine Alternativen zu dir haben und anbeten, Herr, und doch sehen wir, dass wir so oft nicht dir vertrauen, sondern lächerliche Götzen haben. Herr, hilf uns, mehr auf dich zu vertrauen, Götzen abzulegen und nur dir zu vertrauen. Schenk du das mehr und mehr. Danke, dass du Retter bist. Amen.